Ja, nach der Einleitung, nach den Liedern und all dem ist die Antwort auf meine Frage, die ich stellen wollte, wahrscheinlich nicht mehr schwer. Was ist der grundlegende Unterschied zwischen dem biblischen Christentum und allen anderen Religionen? Es gibt wahrscheinlich mehrere, nicht nur einen. Ich denke, ein Unterschied ist sicher, dass unser Gründer, in Anführungsstrichen, denn er hat keine Religion gegründet, aber dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Alle anderen, alle Religionsstifter sind tot. Ein zweiter, denke ich, gravierender Unterschied ist, dass es im biblischen Christentum Gewissheit gibt. Johannes schreibt, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Keine Religion dieser Welt bietet das an. In keiner Religion gibt es Gewissheit. Aber dann eben, denke ich, ein ganz wichtiger, grundlegender Unterschied ist Gnade. Gibt es in keiner Religion. Sondern in jeder Religion geht es um Werke. Dass man gewisse Dinge tun muss, gewisse Regeln einhalten muss. Und bei Jesus ist es ganz anders. Das ist der Kern der guten Nachricht. Und ich habe den Titel dieser Predigt aus Apostelgeschichte 20 genommen. Dort trifft sich Paulus mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und verabschiedet sich von ihnen, weil er sie wahrscheinlich nie wieder sehen wird. Und erzählt ihnen, was ihm passieren wird, dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist und dass ihm immer wieder prophezeit wird, dass er in Gefangenschaft kommt. Und er sagt, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Das ist die gute Nachricht, ist von Gottes Gnade. Schauen wir uns zuerst mal kurz den Ausgangspunkt an. Denn das steht ja nicht im luftleeren Raum, diese gute Nachricht von Gottes Gnade. Nehmen wir an, du bist beim Arzt und der sagt, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Da ist ganz frisch ein neues Medikament auf dem Markt zugelassen worden. Es ist zwar sehr teuer, aber es wirkt hundertprozentig. Ich zumindest könnte damit nichts anfangen, denn was soll ich mit diesem Medikament? Was wirkt? Diese gute Nachricht, dass es dieses Medikament gibt, ist ja erst dann eine gute Nachricht, wenn er mir vorher eine schlechte Nachricht hat geben müssen. Wenn er mir vorher hat sagen müssen, Sie haben eine unheilbare Krankheit. Und durch alle Jahrhunderte hindurch sind Menschen an dieser Krankheit gestorben. Aber gerade dieses Jahr kam ein neues Medikament heraus. Dann ist es eine gute Nachricht. Und so ist es auch mit der guten Nachricht der Bibel. Jesus sagt den Pharisäern, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Dann sagt er weiter, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Diese Übersetzung hat hier die Ironie Jesu übersetzt. Denn wörtlich heißt es dort, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Aber das ist Ironie, denn Paulus zitiert aus Psalm 14 in Römer 3 und sagt, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Wenn Jesus sagt, also er ist nicht für die Gerechten gekommen, dann sagt er damit nicht, dass es welche gibt, sondern es ist, wie gesagt, Ironie. Er ist nicht für die gekommen, die sich für gerecht halten, die denken, sie sind gesund, sie sind nicht krank. Die Bibel macht also deutlich, alle Menschen sind krank, und zwar geistlich krank. Oder eigentlich ist es ja noch schlimmer. Sie sind ja nicht nur krank, sondern sie sind tot. Wie es Paulus an die gleichen Epheser dann schreibt später, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt beherrscht von Satan. Ich habe mal bei einem Vortrag in Deutschland diesen Vers zitiert und dann kam eine gut fromme, gute evangelische Frau zu mir und sagte, ja, das waren damals die Heiden in Ephesus. Na, das ist klar, die waren tot, aber wir doch nicht. Wir sind doch gute Christen, als Christen geboren und als Christen aufgewachsen. Aber wenn wir den nächsten Vers dazu nehmen, dann sagt Paulus, wir alle. Zuerst sagt er ihr, jetzt sagt er, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Völlig egal, ob man irgendwo im Dschungel geboren ist oder in einem sogenannten christlichen Land. Er sagt, wir alle waren tot in Sünden und Übertretungen. Das sagt einer, der an einer anderen Stelle sagt, gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Er sagt, nach dem Gesetz habe ich alles gehalten, wie der junge Mann, der zu Jesus kam und sagte, das habe ich alles von Jugend an gehalten, habe ich alles gemacht. Und trotzdem, das reicht nicht. Und so sind Menschen quietschlebendig, aber geistlich tot. Nun ist die Frage, was kann ein Toter tun, damit er lebendig wird? Nun denken wir an den Lazarus, wo Jesus hinkommt und die Schwestern ihm sagen müssen, er ist schon 4 Tage tot, er stinkt schon. Was konnte dieser Lazarus tun, um aus dem Grab zu kommen? Ja, offensichtlich gar nichts. Sondern Jesus musste sagen, Lazarus, komm heraus. Und das hatte Lazarus nicht verdient. Das war Gnade. Ohne diesen Ruf hätte er nur weiter vor sich hinstinken können. Aber sonst kann ein Toter nichts tun. Das ist der Ausgangspunkt. Aber dann die Anwendung dieser Botschaft. Denn hier wird die gute Nachricht eben wirklich zur guten Nachricht. Nämlich, wir können nichts tun, um gerecht zu werden. Wir können nichts tun, um vor Gott zu bestehen. Wie ein Toter. Absolut nichts. Aber gerade in Epheser 2, wo er davon redet, dass wir tot waren, und wo er dann noch weiter sagt, dass unser Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung, absolut hoffnungslos. Das ist die Situation, das ist der Ausgangspunkt gewesen. Aber dann kommen somit die schönsten Worte der Bibel in Vers 4, aber Gott. Er sagt, ihr wart tot, ihr seid Satan verfallen gewesen, ihr seid den Begierden verfallen gewesen. Er malt das dunkelste Bild, das man malen kann und dann kommt aber Gott. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, noch einmal und wieder. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Im Römerbrief, wo er das Thema ja auch sehr oft anschneidet, sagt er, ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ich hätte für, doch ein paar Kinder sind noch da, ich würde sagen unter 12 Jahren, ich hätte 5 Euro zu verschenken. Möchte die jemand? Kinder unter 12. Okay, ich schenke es her. Was musst du tun? Bitte schön. Denkst du, da vorne, der einer predigt, der lügt? Also das wäre ja schlimm. Ne? Okay. Ob er gehen darf? Papa, darf er gehen? Ja, du darfst gehen. Ah, okay. Siehst du. Kinder verstehen das normalerweise ganz gut, was ein Geschenk ist. Ich habe früher oft Vorträge auch in Schulen gehalten und dann so in der Kaffeepause oder Mittagspause bin ich oft mit Religionslehrern ins Gespräch gekommen und kann mich noch an eine gute erinnern, der ich dann versucht habe zu erklären, dass Das Evangelium, dass wir gerecht werden können vor Gott, die Erlösung, dass das ein Geschenk ist. Was muss man tun, um ein Geschenk zu haben? Ja, muss man bitte sagen. Dann sage ich, ja bitte, dann sagen Sie mal bitte. Man kann sie lange bitte sagen. Nein. Bis sie endlich drauf kam nach langem, das muss man annehmen. Und dann? Ja, dann muss man aber, und dann kam wieder alles Mögliche, was man tun muss. Das heißt komisch, also meine Kinder zu Weihnachten, die sind nie auf die Idee gekommen, wenn man ihnen was geschenkt hat, dann zu sagen, und wie oft muss ich jetzt abwaschen, damit ich das behalten darf, was ich geschenkt bekommen habe. Was muss ich tun mit einem Geschenk, mit einem freien Geschenk? Ich muss es annehmen. Er hat Danke gesagt. Auch wenn er nicht Danke gesagt hätte, die 5 Euro würden ihm trotzdem gehören. Denn es war ein Geschenk. Und ein Geschenk hat keine Bedingungen, dass man dann was tun muss, sonst wird es ihm wieder weggenommen. Und so sagt Paulus in Römer 11, so ist es auch noch heute. Denn einige von ihnen, die Gott aus Gnade dazu erwählt hat, werden gerettet. Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten. Denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist. Ein freies, unverdientes Geschenk. Das eine schließt das andere aus. Wenn ich etwas dafür tun muss, egal was, dann ist es kein Geschenk mehr. Wir haben gerade Monatsende hinter uns, wenn jemand da hoffentlich Geld überwiesen gekriegt hat von seiner Firma. Ich nehme an, die meisten, obwohl ihr gut erzogen seid, sind nicht auf die Idee gekommen, dem Chef ein Dankeschreiben zu schicken, dass er euch das Gehalt überwiesen hat. In Römer 4 sagt Paulus, wenn jemand durch eigene Leistungen für Gott für gerecht erklärt werden will, dann ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Also nicht alle, manche werden auch anders berechnet, aber das nur so nebenbei. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Es ist also nicht Gnade, dass der Chef einem Geld überweist, sondern er schuldet einem das, weil man dafür gearbeitet hat. Aber wenn hingegen, sagt Paulus, jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt hat. Das ist Gnade. Und der vielleicht bekannteste Vers in diesem Zusammenhang in Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Da könnte man sagen, ja, aber doch, da steht ja aufgrund des Glaubens. Man muss ja doch was tun. Ja, ist richtig. So wie er nach vorne kommen musste, um das Geschenk anzunehmen. Aber er kann jetzt nicht sagen, ich habe die 5 Euro verdient, weil ich bin nach vorne gegangen. Nein, das war nur die Bedingung, sie zu kriegen. Der Glaube ist kein Werk. Der Glaube ist nicht etwas, womit wir uns die Erlösung verdienen. Sondern der Glaube ist nur das, was Gott voraussetzt und sagt, daraufhin schenke ich dir völlig unverdient diese Erlösung. Das ist die Anwendung. Aber das hat dann Auswirkungen. Ich würde sagen, bisher habe ich den meisten von euch absolut nichts Neues gesagt. Ich gehe davon aus, die meisten von uns haben dieses Geschenk einmal angenommen und wissen, dass es eben nicht verdient war, dass es eben wirklich ein Geschenk war. Wir wissen, dass wir den ewigen Tod verdient hatten, aber durch Jesus neues Leben, ewiges Leben gekriegt haben. Wie Paulus in Römer 6 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und wenn wir das wissen, wenn wir das haben, dann dürfen wir, wie es in Psalm 107 heißt, da ist die Überschrift ein Danklied, und dann 4-mal in diesem Psalm heißt es, sie, die erlöst sind, sollen dem Herrn für seine Gnade danken. Aber ich merke, dass wir das so schnell vergessen. weil wir uns so schnell dran gewöhnen an die Gnade. Ich denke, es geht ein bisschen wie in diesem Beispiel von den Studenten. Die Einschreibungsfrist ist ja gleich vorbei. Falls noch jemand studieren will, dann muss er das schnell machen. Und die im ersten Semester, die kommen hin und der Professor sagt ihnen, dass sie 3 Arbeiten schreiben müssen in diesem Semester und sie müssen es am 1. November, 1. Dezember und 2. Jänner abgeben. Und keinen Tag zu spät, sonst wird es nicht mehr angenommen. Und ja, haben sie alles verstanden. Aber der erste Termin kommt und der Professor kommt in die Klasse und die halbe Klasse steht schon vorne bei seinem Tisch und sagt, ach, Herr Professor, das ist so eine Umstellung vom Gymnasium hierher, jetzt müssen wir uns alles selber einteilen und so weiter. Wir haben es nicht ganz geschafft, können wir noch 2 Tage haben. Und er ist gnädig. Er hat gesagt, keinen Tag länger, das wäre gnadenlos, das wäre gerecht. Aber er gibt ihnen noch 2 Tage und sie sind unheimlich dankbar. Der nächste Termin kommt und nicht mehr ganz so viele stehen vorne, aber immer doch wieder einige. Und sagt, Herr Professor, diese Woche waren 3 Arbeiten fällig und 2 Prüfungen. Wir haben es nicht ganz geschafft, können wir noch 2 Tage haben. Und er ist wieder gnädig. Und der dritte Termin kommt und es steht keiner mehr vorne. Aber es sind nicht alle Arbeiten abgegeben. Und er fragt dann den Herrn Meyer oder wer immer, wo ist Ihre Arbeit? Die kriegen Sie morgen, Herr Professor. Und er sagt, durchgefallen. Das können Sie doch nicht machen. Warum nicht? Wollen Sie Gerechtigkeit? Ja. Dann ist die erste und die zweite Arbeit auch durchgefallen. Man gewöhnt sich so schnell an Gnade, dass man denkt, man verdient die Gnade. Was ein Widerspruch in sich selbst ist. Es geht nicht. Man kann Gnade nicht verdienen. Egal wie oft Gott gnädig war, wir haben immer noch kein Anrecht auf seine Gnade. Und deswegen sagt dann Paulus in 1. Korinther 1,4, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. So, falls jemand noch hier ist, der immer noch denkt, er kann sich den Himmel verdienen durch gute Werke, Religiosität oder sonst irgendetwas, können wir nur sagen, es geht nicht. Nimm dieses Geschenk an. Es ist das beste Geschenk, das wir überhaupt bekommen können. Und es gibt keinen Grund zu warten und zu sagen, das mache ich nächstes Jahr. Das wäre eigentlich Unsinn. Aber ich habe in diesem dritten Punkt von Auswirkungen gesprochen und das Thema ist damit eben nicht abgeschlossen, dass wir das Geschenk annehmen und jetzt erlöst sind, ewiges Leben haben, sondern diese Gnade gilt auch für uns dann als Christen immer noch. Dass es nicht abgeschlossen ist, wenn wir vom geistlichen Tod zum ewigen Leben wechseln. Und da stehen wir immer wieder in der Gefahr, dass wir das vergessen, wie Paulus an die Galater schreibt und sagt in Kapitel 3, ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Sie hatten begriffen, es ist reine Gnade, es ist ein Geschenk. Wir können uns bei Gott nichts verdienen. Und sie haben gut angefangen. Und er sagt dann, was ist jetzt passiert? Er sagt, ihr habt so angefangen und jetzt wollt ihr anders weitermachen? Eben euch nicht mehr auf die Gnade verlassen, sondern ihr denkt, ihr könnt euch bei Gott etwas verdienen oder ihr müsst euch bei Gott etwas verdienen. Vielleicht die Irrlehre, die bei den Galatern im Umlauf war, ist vielleicht bei uns heute so nicht bekannt, aber ich denke, dass trotzdem manche in diese Richtung tendieren zumindest, dass sie denken, sie müssen sich die Liebe Gottes verdienen. In Römer 5 schreibt Paulus, Christus starb für uns, als wir noch Gottes Feinde waren. Damit hat Gott uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Er hat uns geliebt, als wir Feinde waren. Und da haben wir absolut nichts getan. Da haben wir ihm ins Gesicht gespuckt, da haben wir ihn ignoriert. Und er hat uns geliebt. Und jetzt, wo wir seine Kinder sind, denken wir manchmal, wir müssen was tun, damit er uns liebt. Aber wir können uns die Liebe Gottes nach wie vor nicht verdienen. Gott schuldet uns nie etwas. Jesus macht das deutlich, als die Jünger ihn einmal gefragt haben und gesagt haben, Herr, stärke unseren Glauben. Und dann gibt er zwei Antworten, die gar nicht auf den ersten Blick so ganz eindeutig sind. Das heißt, die erste geht noch. Da sagte der Herr, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum hier sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanze dich ins Meer, er würde euch gehorchen. Okay, die erste Antwort ist, stärke unseren Glauben. Und der Herr sagt, es kommt überhaupt nicht auf die Größe eures Glaubens an. Wenn er so klein wäre wie ein Senfkorn, dann würde reichen. Denn es ist ja nicht der Glaube, der das bewirkt, es ist Gott, der es bewirkt. Man braucht keinen großen Glauben an einen kleinen Gott, sondern einen kleinen Glauben reicht an einen großen Gott. Aber die zweite Antwort, das erkennt man fast nicht, dass das eine Antwort ist, aber es geht eindeutig weiter. Ohne eine Pause, ohne alles, sagt er weiter, wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafehüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen? Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Und wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Das war die Antwort auf, Herr, stärke unseren Glauben. Wie kann diese Geschichte unseren Glauben stärken? Und die Frage, die man auch vielleicht hat, ist, denn es ist ja offensichtlich Gott in diesem Gleichnis hier, und er sagt, wird er sich bedanken? Das ist eine rhetorische Frage. Nein, offensichtlich nicht, er wird sich nicht bedanken. Dann denken wir, gut erzogen wie wir sind, Gott ist unhöflich, er bedankt sich nicht. Nur, da ist ein kleines Missverständnis. Bedanken tut man sich nur für etwas, was man nicht verdient hat. Wie gesagt, eurem Chef habt ihr kein Dankeschreiben geschickt für die Gehaltsüberweisung. Dank ist nur für etwas, was ich nicht verdient habe. Wir können Gott absolut nichts geben, was er nicht verdient hätte. Das heißt, er ist uns nie einen Dank schuldig. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass er Gott ist und wir nicht. Wenn man etwas tut, was von einem erwartet wird, was man tun muss, dann gibt es keinen Dank. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Polizist sich bedankt hat, wenn ein auf die Seite gewinkt hat und man ist stehen geblieben. Der bedankt sich nicht. Warum? Weil wir müssen stehen bleiben. Oder ein General, der einem Soldaten einen Befehl gibt, dass er sich dann bedankt, dass er das gemacht hat. Nein. Aber er sagt dann hier, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war. Das muss man sich mal überlegen. Alles, was uns aufgetragen ist. Da gibt es so Stellen wie, betet alle Zeit. Das sind 24 Stunden am Tag. Oder Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenken, heißt es im Psalm 1. Da wird man ganz schön beschäftigt. 24 Stunden beten, 24 Stunden Bibel lesen, dann noch jedem Menschen von Jesus erzählen und so weiter und so weiter. Verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Armen. Und wenn ich das alles getan habe, was völlig unmöglich ist, das kann keiner von uns. Aber wenn wir das alles getan hätten, dann haben wir immer noch nicht Gottes Gnade verdient. Und es ist immer noch reine Gnade Gottes. Und deswegen stärkt das unseren Glauben. Denn wenn ich alles getan hätte und ich bin immer noch von der Gnade Gottes abhängig, dann ist es offensichtlich, dass wenn ich nicht alles getan habe, ich auch von der Gnade Gottes abhängig bin. Und dass Jesus hier sagt, es kommt nicht darauf an. wie lange du heute Bibel gelesen hast. Gott sitzt nicht mit der Stoppuhr im Himmel. Und er sagt nicht, also jetzt hat er schon 3 Tage nicht mehr in die Bibel geschaut, jetzt wird es Zeit, dass er mal was runterfällt und kaputt geht oder sonst was, dass ich ihn irgendwie bestrafen muss. Nein. Und wenn ich alles getan habe, dann können wir immer noch nur sagen, wir haben nur unsere Pflicht getan. Gott ist uns keinen Dank schuldig. Wir haben uns nichts verdient. Es ist immer noch Gnade Gottes. Aber das scheint sehr gefährlich zu sein. Und deswegen wird darüber selten gepredigt. Und deswegen gibt es hier noch ein viertes, die Aufforderungen. In Römer 6, wo Paulus im Ende von Kapitel 5 auch davon redet, wenn die Sünde mächtig wird, dann ist die Gnade noch mächtiger geworden. Und dann sagt er, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? So könnte man das ja verstehen. Und so haben es offensichtlich damals manche verstanden. Und deswegen sagt er gleich dazu, natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Diese Gnade ist unverdient, aber sie ist kein Freibrief, sondern richtig verstanden. Wenn wir die Liebe Gottes richtig begriffen haben, dann weckt das Gegenliebe. Dass wir ihm gehorchen wollen, nicht mehr, weil wir müssen, um uns was zu verdienen, um in den Himmel zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, weil wir in den Himmel kommen, weil wir ihn kennen, weil wir seine Kinder sind, lieben wir ihn. Und eine weitere Auswirkung in Hebräer 4 heißt es, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron der Gnade treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Diese Gnade ist für unser christliches Leben da. Wir dürfen jederzeit, egal wie oft und wie tief wir gefallen sind, vor diesen Thron der Gnade treten. Und wir werden Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und zwar nicht nur für die Vergangenheit, für das, was wir falsch gemacht haben, sondern er sagt, sie wird uns helfen, wenn wir sie brauchen. Wir dürfen zu Gott eilen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn die Zukunft dunkel scheint, wenn Versuchungen da sind, wo wir denken, wir können sie nicht abwenden, wir haben keine Kraft, dann dürfen wir immer vor den Thron, zuversichtlich vor den Thron der Gnade kommen. Egal, in was für eine Situation wir hineinkommen. Die Gnade kann uns helfen, Sünde zu widerstehen. Und noch ein drittes im 1. Petrus 5. Im Umgang miteinander müsst ihr Bescheidenheit an den Tag legen, denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen gibt er Gnade. Und deshalb demütigt euch unter Gottes mächtige Hand. Ich habe erst schon gesagt, Gnade ist unverdient, aber sie hat Bedingungen. Das ist nicht das Gleiche. Ich verdiene mir nicht die Gnade, indem ich etwas tue, sondern es ist eine Bedingung. Und eine Bedingung macht er hier deutlich, ist Demut. Da sind wir wieder zurück bei dem Kranken und bei den, die sich für gerecht halten. Die sich für gerecht halten, können die Gnade nicht erfahren. Denn sie sind hochmütig. Sie bilden sich ein, sie können vor Gott bestehen mit ihren Werken. Aber erst wenn ich kapiert habe, dass ich keine Chance habe, vor Gott zu bestehen und mich demütige, dann kann ich diese Gnade empfangen. Und diese Gnade dürfen wir dann auch untereinander weitergeben, im Umgang miteinander. In Epheser 4 sagt Paulus, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Weil wir selbst Gnade empfangen haben, dürfen wir jetzt Gnade weitergeben. Im Umgang miteinander eben nicht mehr gnadenlos sein, immer das Schlechte sehen oder annehmen, sondern dem Hörer Gnade bringen. Und das bringt uns zurück zum Anfang. Der Auftrag. Der erste Vers, wo Paulus sagt, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Weil wir diese Gnade erfahren haben und weil wir wissen, dass andere das nicht wissen, weil andere versuchen, den Himmel sich zu verdienen oder die Vergebung oder sonst irgendetwas. Deswegen haben wir diesen Auftrag, die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und wer gibt nicht gerne eine gute Nachricht weiter? Da reden wir doch gerne darüber. Eine gute Nachricht. Wie jemand gesagt hat, wir sind Bettler. Die anderen Bettlern sagen, wo es was zu essen gibt. Wir sind nicht besser. Wir haben nichts verdient. Wir sind reine Bettler. Aber wir haben diese Gnade erfahren. Und jetzt können wir anderen Bettlern sagen, wo es diese Gnade gibt, dass sie sich nicht mehr abrackern müssen, dass sie nicht mehr sich anstrengen müssen, sondern dass sie ein Geschenk annehmen dürfen. Und dann mit diesem Geschenk eben leben und diese Gnade täglich erfahren in unserer Situation, wie es René erst schon zitiert hat, dass seine Gnade ausreicht für unsere Schwachheit, für unsere Probleme, für alles. Alles, was wir brauchen, ist diese Gnade. Aber sie verpflichtet uns auch, diese gute Nachricht von Gottes Gnade weiterzugeben. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gnade, für dieses unverdiente Geschenk. Wir danken dir, Vater, dass du uns geliebt hast, als wir noch Feinde waren, als wir tot waren in Sünden und Übertretungen. Und du hast in deiner Gnade uns berufen und erlöst und uns reingewaschen und uns ewiges Leben geschenkt. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Aber wir bitten dich jetzt, dass du uns auch die Augen öffnest für Menschen um uns herum, denen wir diese Woche begegnen, die diese Gnade noch nicht kennen. Herr, dass wir so voll sind davon, so begeistert sind davon, dass wir, wie die Apostel damals gesagt haben, wir können es ja nicht lassen, davon zu reden, was du getan hast. Erfülle du uns mit deinem Geist, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und diese Gnade, die wir erlebt haben, weitergeben dürfen. Untereinander hier, unter den Geschwistern, aber auch vor allem denen, die noch nichts davon gehört haben. Wir danken dir, dass auch dafür deine Gnade ausreicht. Amen.